Och eine noch, der Streaming-Podcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 94. Folge Och eine noch, der Streaming-Podcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem Streaming-Dienste und Mediatheken sowie Blockbuster-Serien und obskure kleine Dokumentationen sowie Fernsehspiele gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind jeden zweiten Freitag für euch da, die Journalisten Jan Freitag und Erik Leimann. Ja, auch heute haben wir wieder 5 neue Serien für euch. Wir reden über die neue deutsche Netflix-Erfolgskomödie Kacken an der Havel und wir beschäftigen uns mit Guy Ritchies neuer Sherlock-Holmes-Serie bei Amazon, Young Sherlock, weil wir im Gegensatz zu mir mit Jan Freitag einen Experten für Sherlock-Holmes-Verfilmungen hier am Podcast-Mikro haben, reden wir auch noch ein bisschen darüber, welche Verfilmungen sich aus dem Sherlock-Universum lohnen und welche nicht. Weiter geht es mit 2 HBO Max-Serien, die sich auf sehr unterschiedliche Art mit dem Thema eurer Podcast-Hosts, nämlich dem Altern in Würde, auseinandersetzen. Wir reden über die Comedy Rooster mit Steve Carell vom Ted Lasso-Macher Bill Lawrence und über DTF St. Louis mit David Harbour und Jason Bateman, eine Serie, für die wohl erst noch ein Genrename erfunden werden muss. Am Ende sind wir dann nochmal bei Sky und der neuesten Serienadaption eines anderen englischen Literaturklassikers, Lord of the Flies von Adolescence-Macher Jack Thorne. Ja, und das ist die Stelle, wo ich den Herrn der zu mir fliegenden Worte und Podcast-Partner Jan Freitag begrüße. Hallo Jan!
Hallo, den du völlig falsch als Sherlock Holmes Experten bezeichnet hast.
Nee, aber warum hast du dann jetzt so eine Pfeife und so einen lustigen Hut auf?
Weil ich das immer trage, aber das hat nichts damit zu tun. Der hat das ja von mir.
Ah, okay. Ich dachte, ich hätte im Vorgespräch zu unserer heutigen Aufnahme sowas gehört, wie dass du ein bisschen auf Sherlock Holmes Verfilmungen eingehen möchtest.
Ich habe in meinen Texten über diese vielen Serien, die es dazu gab in der letzten Zeit, also zumindest 2 jetzt innerhalb von 4 Wochen, bin ich sehr in diese Thematik eingestiegen, in die Faszination dieses Stoffes seit irgendwie 140 Jahren.
Okay.
Deswegen so ein Ad-Hoc-Experte.
Kommen wir gleich zu, das ist unser zweites Thema. Unser erstes Thema ist die Serie Kacken an der Havel. Ich war ein bisschen überrascht, gestern auf Platz 3 der deutschen Netflix-Charts. Ich habe aber auch gelesen, dass die im Ausland so gut wie niemanden interessiert. Hattest du beides so erwartet oder hast du überhaupt darüber Gedanken gemacht, ob so ein Stoff, so eine Serie ankommt?
Ich habe ein bisschen, das eine habe ich erwartet, das andere nicht. Dass es nicht im Ausland funktioniert, ist mir jetzt, wo du es so gesagt hast, wäre es mir so im, weiß nicht, vierfacher Konjunktiv wohl klar gewesen, weil einfach deutscher Humor schwierig ist im Ausland, lässt sich schwer übersetzen. Im Original guckt es eh keine Sau und deswegen ist ja auch deutsche Mystery, wo die komplett humorfrei ist, so erfolgreich im Ausland. Also sowas wie Dark,
wo eigentlich auch eine gute These, ja.
Ja, wo auch niemand lächelt. So, ja. Da werden keine Witze gemacht, da herrscht kein Humor, da herrscht einfach so permanente Missmut. Und das hier ist, das ist gar nicht so deutscher Humor, aber es ist Humor aus Deutschland, den man eigentlich gar nicht übertragen kann.
Wahrscheinlich, also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass deutsche Stoffe im Ausland besonders erfolgreich sein können, wo keiner lacht, aber wo du es jetzt gerade sagst, Derek war ja über Jahrzehnte immer wahnsinnig erfolgreich im Ausland, also bevor das Qualitätsfernsehen und Streaming erfunden wurde, war ja Derek eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Serie im Ausland und die war ja auch komplett trostlos, da hat ja auch nie jemand gelacht oder irgendwelche Emotionen gezeigt. Wahrscheinlich ist das, was das Ausland von Deutschen erwartet. Emotionsfreie Kunst.
Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, wie sowas wie Stonk oder sowas im Ausland gelaufen ist. Ob das irgendwie eine Kinoauswertung in synchronisierter Fassung hatte oder sowas, keine Ahnung. Aber dass dieses hier, wir kamen jetzt ja von Kacken an der Havel, das ist ja auch eine Art von Humor, die auch in Deutschland schon bei vielen Naserümpfen hervorruft so und nicht verstanden wird. Und deswegen kann ich mir umso mehr vorstellen, dass man die kann man nicht übersetzen und man kann sie auch nicht mit einem anderen kulturellen Background verstehen, habe ich das Gefühl, in vielerlei Hinsicht.
Also ich bin mal sehr gespannt, was wir hier gleich als deutschen Humor identifizieren. Auf jeden Fall heißt die Netflix-Serie Kacken an der Havel, ist seit 26. Februar mit 9 Folgen, 30 bis 35 Minuten komplett verfügbar. Die heißt in der internationalen Auswertung Crap Happens. Wir haben ja leider kein Video.
War mir auch nicht
bewusst. Jan macht ein ausdrucksloses Gesicht.
Ja, ja, nee, Kacken an der Havel hat eine Genese. Ich habe auch mit Dimitri Schad, mit dem Autor und so Co-Hauptdarsteller, wichtigen Nebendarsteller, ein Interview geführt darüber, wie das zustande gekommen ist. Und ich hatte konstatiert, dass das wahrscheinlich, als er mit seinem Bruder Alex, der das inszeniert hat, irgendwie bekifft im Keller saß, eingefallen ist, nachdem sie irgendwelche Names gedroppt haben. Und so, nee, das haben sie sich auf irgendwie so einer Campingreise zusammen mit ihrem Vater in Schweden ist denen das irgendwie aufgekommen, das Thema. Aber es ist halt so, Kacken an der Havel an sich ist halt schon so ein Fall-to-the-Floor-Humor, der einfach doof ist. So.
Du meinst jetzt den Titel oder den die
Titel.
Serie?
Ja, der Titel, so, nicht die Serie. Ich kann ja erstmal erklären, worum es geht, so, um uns irgendwann so auch so humoristisch daran annähern zu können. Also es geht um den verhinderten Rapstar Tony, der vom Rapper Fat Tony, ich weiß mal nicht, ob er Fat Tony, ich glaube, er wird Fat Tony ausgesprochen, weil er ein bisschen korpulenter ist. Der wird von so einem Hip-Hop-Contest, den er gerade in Berlin hat, nach Kacken an der Havel gerufen, weil seine Mutter gestorben ist. Und eigentlich soll er nur fürs Begebnis bleiben, aber er bleibt zu Hause, also in seiner alten Heimat hängen, die er vor, weiß ich so, es müssen ungefähr sowas wie
18 Anfang, Jahre oder so.
Ja, so Anfang 30 ist der, ne? So vor.
Nee, ich glaube, er sagt, er wird bald 40.
Er wird bald 40, siehst du, okay, Der bleibt dort also hängen, und zwar unter anderem, weil er einen 13-jährigen Sohn hat, der sich als Ergebnis eines damaligen One-Night-Stands irgendwie offenbart. Und übernimmt gleichzeitig noch den Abschleppdienst seiner Mutter und hat mit seiner Familie zu tun, die halt alle irgendwie aus kompletten Knalltüten besteht, die alle irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Das ist der ganze Humor, ist sehr stark auf Optik, auf Visualität aufgebaut. Und Dimitri Schad und sein Bruder Alex haben da so eine Art, so eine Nummernrevue provinzielle Absurdität aufgebaut. Also das Ganze spielt so ein bisschen so, als wären sie in den 90ern hängen geblieben, in den frühen Nullern hängen geblieben, da wo er wohl seine Jugend hatte. Es wird alles nicht so namentlich und numerisch ausdifferenziert, aber ich glaube, er ist so Anfang der Nullerjahre ist er von dort abgehauen.
Das kommt hin.
So Mitte der Nullerjahre, ich weiß auch nicht, wann es spielt. Und dieser Tony hält sich auch ständig in seinem Jugendzimmer auf, das exakt so geblieben ist, wie er es damals verlassen hat, und soll dort, weil er da so eine komische Chance bekommt, mit Hip-Hop groß rauszukommen, soll er dort irgendwie 2, 3 Hits schreiben im Auftrag eines Berliner Labels. Und so begleiten wir halt dieses Ensemble durch diesen kleinen Ort Kacken, der übrigens auch genauso gut Motzen oder Scheißen oder sonst was. Brandenburg ist voller skurriler
Ortsnamen. Ja, also Kotzen gibt es ja, Kotzen, da habe ich tatsächlich auch mal vor dem Ortsschild gestanden, aber Kacken ist eine Erfindung.
Ja.
Gedreht wurde die Serie natürlich in Brandenburg in Kremmen, Schwante, Neuruppin und Kleinzieten.
Auch alles
hab ich irgendwie gelesen.
Ein bisschen merkwürdige Namen, sowas. Ne?
Ja, das ist aber natürlich nicht so sprechend wie Kacken.
Nicht so sprechend wie Kacken, ne? Ja. Aber ich finde auch, dass dieses Kacken, also der Titel an sich, der verweist schon ein bisschen auf die Stoßrichtung des Humors, weil der halt sehr, sehr so meme-lastig ist. Früher hätte man Clipshow gesagt. Jetzt ist er so, du könntest überall kleinere Snippets rausschneiden und bei TikTok oder Twitch oder sowas posten, und das würde für sich funktionieren, weil das die Geschichte dahinter ist schon geschlossen. Es gibt eine Geschichte, die erzählt wird. Er nähert sich seinem 13-jährigen Sohn an. Gleichzeitig hat er halt noch seinen besten Freund, der halt irgendwie hängen geblieben ist, und er hat seine Familie, irgendwie so 2 Zwillinge, die ihn auf unterschiedliche Art hassen. Und es ist halt, dazwischen ist dann noch der Dimitri Schad, dessen Figur, der Johnny Carrera heißt und auch genau so eine Knalltüte ist.
Er ist sein Stiefvater, obwohl er jünger ist als
genau.
er. Also sprich seine verstorbene Mutter, gespielt von Ruth Reinecke, die ist immer dann so in Rückblenden dabei.
Sowas.
Er hatte halt so einen jungen Lover, und er hat diese etwas jüngeren Zwillingsschwestern, gespielt von Sophia und Jana Münster, die mal Hani und Nani gewesen sind. Und er hat noch die ältere Schwester, sehr prominent besetzt mit Jördis Trier. Die ist die Polizistin im Ort und eben so eine ganz taffe und strenge. Und ja, das sind seine Schwestern.
Ja, generell prominent besetzt bis in die Nebenrollen rein. Ne? Wenn die Schads rufen, dann kommt Matthias Brandt und spielt irgendwie in so einer Art Slapstick-artigen Nebenrolle so ein Hip-Hop-Unternehmer, Wizard. So,
oder Dr. Digity.
Dr. Digity, und Veronika Ferris spielt Veronika Ferris und ist so eine Art Dorfdiktatorin da drin.
Genau.
Und sowas. Ist alles mega aufgeplustert. Der ganze Humor ist unglaublich drüber. Also wirklich jeder Humor ist drüber. Alles ist überinszeniert und so. Und das ist aber auch gleichzeitig die Faszination, die in diesem Stoff steckt, finde ich.
Hm. Wir haben noch, wenn wir schon gerade beim Name-Dropping sind, wir haben noch Marc Husemann als Spargelhändler und Edin Hasanovic als Rapstar und deutscher Kanye West aus Wuppertal vergessen. So, jetzt haben wir aber, ach nee, und Jella Hase spricht eine elektrifizierte Ente.
Ja.
Er hat nämlich immer so ein kleines Küken dabei, was eben nicht animiert ist, sondern irgendwie so ein kleiner Roboter ist. Soll eine echte Ente sein, aber man sieht natürlich, es ist eine künstliche Ente, die von Jella Hase gesprochen oder eher gegackert wird. Ja, du hast es schon erwähnt, es ist ein absolut überzeichneter Humor, also mit Gags im Sekundenstaccato. Ich habe sowas eigentlich zum ersten Mal in den 80ern in Die nackte Kanone gesehen. Also so, dass du sagen konntest, man hat die Stoppuhr in der Hand und guckt, wie viele Gags werden in einer Minute untergebracht. Und da würde praktisch Kacken an der Havel ziemlich hoch anschlagen. Und die anderen beiden Assoziationen, die mir eingefallen sind, sind die frühen Otto-Filme, also Otto der Film. Und so ein ganz klein bisschen auch, wenn ich auf die Ausstattung schaue, so ein bisschen Wes Anderson.
Ja,
ich noch so
genau, es gibt viele Kameraperspektiven, die in diese Richtung deuten. Es ist sehr, sehr farbig und so. Es ist total Geschmackssache. Also ich glaube, ich habe selten eine Serie gesehen, wo ich mir selber immer dieses so dieses Kritiker-Mantra vor Augen halten musste. Es ist Geschmackssache.
Ja.
Ich gehe darin natürlich ein bisschen analytischer ran in meiner Funktion, also auch als Journalist. Aber du kannst das zum Kotzen finden, beziehungsweise zum Kacken, aber du kannst es auch brillant finden. Und ich glaube, es gibt von beiden Fraktionen gibt es ausreichend Leute, um es auf Rang 3 zu bringen und aber auch so in der Kritik durchaus ordentlich einstecken zu müssen, sowas.
Also ich war am Anfang super genervt von der Serie.
Ja.
Ich fand die ganz schrecklich. Hat mich total genervt, also weil es ja total chargierend ist alles, ne? Also es ist wirklich Knallchargenhumor. Die Figur, dieser Johnny Carrera oder wie heißt der, der von Dimitri Schad gespielt wird, ist ja das beste Beispiel. Also das ist mit der nervigste Charakter, der am überzogensten dargestellt ist. Dabei ist Dimitri Schad ja ein Top-Schauspieler, der ist ja sogar hier zum Schauspieler des Jahres von Theater Heute gewählt worden, 2024. Also er steht auch auf der Bühne und die meisten kennen ihn natürlich von den Känguru-Chroniken oder auch von Sophia, der Tod und ich.
Cleo, genau,
hat er die neben Jella Hase. Also das ist eigentlich ein super Schauspieler, der Dimitri Schad, und spielt hier aber den letzten Vollpfosten. Also und er legt die Rolle auch so an. Also ich finde, hier wird chargiert, sowohl beim Schauspiel, also komplett überzogen, komplett überdreht, aber auch fast bei den Dialogen, kann man sagen. Die sind jetzt auch nie subtil oder so. Das ist wirklich nur Punchline, Punchline, Punchline.
Ich weiß nicht, ob es da komplett an Subtilität fehlt. Also gerade was so diesen Aufbau der Beziehung zu seinem Sohn betrifft und sowas, die will auch schon noch mal ein bisschen ins Innere der Gefühle reingehen. Ist gar nicht so, dass sie die Geschichte komplett vernachlässigt dabei, aber es ist denen wirklich einfach wichtig, diese Absurdität einer in sich geschlossenen Welt darzustellen mit Figuren, die prädisponiert sind, sagt man, glaube ich. Also die sind da, wo sie am Anfang stehen, da bleiben sie auch. Die machen da keine Entwicklung durch. Der Fatoni, aka Tony, macht schon eine durch, weil er aus der Großstadt kommt und also zurückgekehrt ist in sein Dorf und jetzt versucht, sich damit irgendwie zu arrangieren, obwohl er es eigentlich nicht will. Er hat ständig Fluchtgedanken und war vorher total isoliert und hat jetzt plötzlich eine Familie. So, das ist alles so. Der macht schon ein bisschen was. Bei dem passiert was, bei dem regt sich etwas. Aber die anderen sind einfach sind Archetypen und Abziehbilder, die halt eine bestimmte Funktion zu erfüllen haben. Und ich glaube, genau das wollten die beiden aber auch. Das wollte Netflix. Die wollten halt einfach genau diese Nummernrevue machen. Und man kann das bekifft in den Keller gehen und sich das reinziehen und mit ein paar Freunden Spaß haben. Oder man guckt es sich einfach nicht an. Man kann diese Serie nicht empfehlen oder davon abraten. Man kann nur sagen, wenn ihr kompletten Aberwitz vertragt und vielleicht auch tatsächlich, was du gesagt hast, so früher die Otto-Filme witzig fandet, dann guckt euch mal Otto 2.0 an. Oder wo sind wir gerade, bei 4.0 oder sowas?
Also ein gutes Beispiel für den Humor von Kacken an der Havel sind zum Beispiel solche Namen, die dort im Ort vorherrschen. Also es gibt den einzigen Arzt im Ort, der heißt Dr. Dick E. Klöten. Und dann gibt es noch eine Frau Müller-Müller. Und warum heißt sie so? als Erklärung, ihre Mutter wollte ihren Namen behalten. Haha.
Aha.
Und genau, so läuft das. Und ich war sehr überrascht, wie positiv die Serie in der Kritik ankommt. Also ich habe so ein paar, die deutschen Medien haben eigentlich alle darüber geschrieben. Klar, deutsche Netflix-Serie ist ja was Besonderes. Also Andrea Diener schreibt in der FAZ, die Serie mit dem schrullen Titel Kacken an der Havel handelt von einem Rapper aus Berlin, der in seinen Heimatkaff zurückkehren muss. Was sich dort abspielt, ist großes Theater. Und ich fand sehr interessant auch noch eine Kritik in der Berliner Zeitung. Ich habe jetzt den Autor mir nicht aufgeschrieben. Da merkst du so richtig, wie er oder sie sich schwer tut mit der Serie. Er schreibt, ein sauber ausgewalzter Gag reicht da nicht. Er braucht dringend noch ein paar ebenso sauber ausgewalzte Unter- und Nebenassoziations- und Erklärgags, für die kein Ausstattungsaufwand und keine Ausdrucksfreude gescheut wird. So unsystematisch, dass einerseits erscheint, so sehr strebt es nach dem Ideal der Vollständigkeit. Aber auch diese aktionistische Angst, eine Pointe und sei sie noch so klein und fernliegend, ungenutzt liegen gelassen oder nicht ganz ausgespielt zu haben, provoziert so etwas wie gähnende Sympathie. Also da bei diesen Zeilen merkst du so richtig, wie der Autor, die Autorin sich abgearbeitet hat an diesem Humor.
Ja, vielleicht auch wie die Berliner Zeitung gegen den Bedeutungsverlust beim Abdriften in die rechtspopulistische Ecke ankämpft, sowas.
Aber das siehst du jetzt wieder,
ja. Ja, vielleicht sehe ich das.
Aber zum Abschluss vielleicht, Jan, ist das jetzt, was ist deutscher Humor und ist das jetzt deutscher Humor?
Nein, das habe ich auch, glaube ich, am Anfang nicht gesagt, dass es deutscher Humor ist, sondern dass es Humor aus Deutschland ist und allein durchs Idiom lässt er sich nicht leicht übersetzen. Und das, also es ist generell mit jedem Humor so, ich glaube aus dem Englischen funktioniert es ganz gut und deswegen ist auch englischer Humor derjenige, der in der Welt am maßgeblichsten und zielgebenden ist. Ich glaube einfach, also deutscher Humor arbeitet zumindest in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel mit Grimassen. Das, was das amerikanische Kino mit Buster Keaton und sowas in den 20er Jahren gemacht hat, das holt das deutsche Kino jetzt nach. Da wird viel
100 Jahre später.
Und das ist, glaube ich, gar nicht so, dass das grundsätzlich nicht funktionieren würde in aller Welt, aber so, da sind französische und amerikanische oder angloamerikanische Serien und Filme einfach besser im humoristischen Bereich. Deswegen kommen wir da nicht mit. Und das ist aber nicht, das ist kein typisch deutscher Humor hier. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich sogar, dass die beiden Charts hier etwas auf die Beine stellen, was zu anarchisch ist für deutschen Humor. Ebenso in rekurrierend auf das, was Otto damals gemacht hat. Das war ja auch pure Anarchie. Und deswegen, ja. das hat dem Bürgertum auch, glaube ich, so aus der Seele gesprochen. Die wollten ein bisschen ausbrechen, ohne dass sie das System komplett unterwandern oder dass sie wirklich richtig revoltieren müssen. Und da kam so ein Otto, der einfach alles lächerlich gemacht hat, da kam denen gerade recht. Deswegen haben sie den ganz gerne genommen in der Zeit.
Und die nackte Kanone und also was diese Sacker Brüder da gemacht haben, ja. War ja auch in der gleichen Zeit, war auch in den 80ern, ja. Und war ja auch gewissermaßen anarcho, weil du eben alles kaputt parodiert hast,
ja.
Das, was nicht bei drei auf
dem Ja, Namen und auch war. Ohne Sinn und Verstand, du musstest auf keine Storyline achten, es ging gar nicht um Stories, es ging wirklich nur darum, dass die Geschichte irgendwie sich von, was du schon gesagt hast, von Pointe zu Pointe hangelt. Und das ist hier auch so, das hast du ja schon gesagt, die hangelt sich auch einfach von Schenkelhauer zu verstehe ich nicht Humor und wieder zurück. Und das ist seine Bestandsberechtigung so ja. Daran. Und ich meine, wenn so viele Leute gucken, muss ja irgendwas dran sein.
Also ich muss zur Ehrenrettung noch sagen, die letzte Folge hat mir ganz gut gefallen. Da
ja.
ist eine Schultheater-Aufführung. Die fandst du nicht so gut?
Oh, ich habe abgeschaltet, ich habe es nicht ertragen können.
Nee, weil da das ist eigentlich, da ist auch nochmal der zweite Rap-Auftritt von Fat Tony,
ja.
Der dann sozusagen die Conclusio aus dieser Serie, ne, sein Wiederversöhnen mit dem eigenen Leben und dann nochmal rappt. Und das finde ich eine ganz anrührende Szene, weil alles im Publikum sitzt.
Okay, ja, mir ist es zu anrührend.
Die fand ich tatsächlich ja. Die beste von den fünf, die ich gesehen habe. Also ich habe dann mal Mitte, habe ich mal ein bisschen was übersprungen.
Okay, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Regel ist, vielleicht mache ich jetzt in diesem Moment eine draus. Bitte eine Serie niemals damit enden lassen, dass alle gemeinsam singen. Und das
war, ich finde das gut.
Ja, okay. Das war einfach, das ist, also Musical, davon muss man es machen, sowas. Mir war das hier zu pathetisch oder melodramatisch. So.
Nicht gemeinsam gesungen am Ende wird, glaube ich, bei Young Sherlock, der Serie, die man seit Mittwoch, dem 4. März, mit allen 8 Folgen, a 43 bis 55 Minuten, bei Amazon Prime sehen kann. Und Guy Ritchie, der ja schon 2 Kinofilme mit Sherlock und Watson gemacht hat, damals ja auch sehr prominent besetzt mit Jude Law als Watson
und Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr. Als Sherlock. Ja, der kommt jetzt im Serienformat zu der Sherlock-Figur zurück und ja, was wird denn da erzählt, Jan?
Es ist eine Jugendgeschichte, also es ist ein Coming-of-Age-Stoff des berühmtesten Meisterdetektivs aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten berühmten gibt, der so auch nur annähernd sein Niveau erreicht, sowas.
Ja, ne? Vielleicht Poirot oder...
Ja, also auf jeden Fall, der ist so um die, weiß nicht, 17, 18, 19 Jahre alt oder sowas. Ich glaube
19 soll er sein.
Sowas, ja. Ne? Und er ist schon so impertinent und gleichsam genial wie sein älteres alter Ego, aber genau das bringt ihn ständig in Teufelsküche, in diesem Fall sogar in den Knast. Und sein Bruder, der Staatsangestellte, also im Außenamtsangestellte Mycroft, holt seinen kleinen Bruder Sherlock, der hier von Hero Finds Tiffin gespielt wird, nach Oxford, um ihn sozusagen zu läutern. Allerdings darf er da nicht lernen, sondern er muss putzen. Er wird irgendwie so die Hilfskraft des Hausmeisters. Und dort gerät er relativ schnell in einen Mordfall an einem Professor und lernt, kurz vorher hat er ihn schon kennengelernt, aber dort lernt er ihn noch mehr kennen, nämlich seinen gleichgesinnten Moriarty von Doral Finn gespielt. Eine der zentralen Figuren in der ganzen, in der Sherlock-Holmes-Welt, nämlich sein Antagonist.
Wird er dann sein Gegenspieler, hier ist er noch sein Freund.
Ist aber eine komplett neue Erfindung, hat mit der Urgeschichte von Sir Arthur Conan Doyle nichts zu tun. Das Ganze basiert auch auf einer Romanreihe, hast du dir die aufgeschrieben? Ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben.
Ja, ich habe das am Rande gelesen, also ja. Das ist aber auch was Modernes, ne? Diese Young Sherlock Romanreihe ist was jetzt erst in den letzten 10, 15 Jahren.
Genau, ist ja auch alles schon längst gemeinfrei, kannst mit Sherlock Holmes im Grunde genommen machen, was du willst, literarisch, filmisch und wie auch immer. Und die beiden ermitteln also in diesem Mordfall, der sich als Teil eines größeren Mordgespinstes / Komplottes / Verschwörung abspielt. Und darin spielt eine chinesische Prinzessin eine Rolle, deren Name mir jetzt auch nicht geläufig ist, aber die hat zum Beispiel mitgespielt bei Three Body Problem.
Ach, die Darstellerin.
Genau, war sie eine der Hauptdarstellerinnen und so. Und all dies erzählt Guy Ritchie in dem, was er immer macht. So ein wilder Mix mit hohem Tempo, rasanten Schnitten, sehr viel Action, so ein gerüttelt Maß an Gewalt, was er halt auch immer gerne gemacht, also Gewalt halt explizit darzustellen, ohne dass hier ständig Leute zerfleddert werden oder sowas. Und das Ganze erinnert dann so ein bisschen daran, als würde Miss Marple in Hogwarts spielen. Und damit macht er das, was Guy Ritchie eigentlich immer macht. Also ich benutze diesen Begriff oft, aber hier passt er besser denn je, four to the floor. Also es ist immer alles all in.
Ja, also ich finde... Guy Ritchie macht schon unterschiedliche Sachen. Also es gibt dieses Guy Ritchie-hafte, das sehr gnadenlos Unterhaltende, was du eben auch beschrieben hast. Aber wir hatten hier ja auch vor, keine Ahnung, 2 Jahren über die Serie Gentleman gesprochen von ihm.
Das ist ja auch all in.
Das ist auch all in und auch four to the floor. Aber ich fand jetzt zum Beispiel Gentleman, war ja auch nach einem Film, den er vorher gemacht hat, also eine Serienfortsetzung. Gentleman fand ich großartig, das fand ich total unterhaltsam. Es war sehr originell in diesen ganzen Subplots, Charakteren, Dialekten, Plot-Twists. Und ich muss sagen, ich fand die Geschichte hier von Young Sherlock, diese Verschwörungstheorie, Mordserie, relativ generisch. Also ich dachte irgendwie, sowas hast du schon relativ oft gesehen.
Ist ja, also ist eine Romanverfilmung oder eine Buchreihenverfilmung, wenn ich das richtig verstanden habe. Von daher kann er sich da ja auch einfach von freimachen, dass es nicht seine Geschichte ist, sondern er adaptiert sie. Ich finde die Idee schon mal ganz gut, die Jugend von ihm zu erzählen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das schon mal an prominenterer Stelle gegeben hätte. Hat es garantiert schon gegeben, weil ich habe im Guinness-Buch steht Sherlock Holmes, glaube ich, mit 217 verfilmten Adaptionen an Nummer 1.
Habe ich auch gelesen.
Also ich weiß nicht genau, was sie da zählen, ob jetzt 217 heißt wahrscheinlich nicht einzelne Serienepisoden, sondern einzelne Formate, die irgendwie sich darauf beziehen, also Werke eines Autors oder einer Autorin. Und es ist einfach so, dass irgendwie verliert diese Figur nicht an Sogkraft. Es ist mir wirklich nicht erklärlich und deswegen nochmal so, ich bin kein Experte und ich bin auch kein Fan von Sherlock Holmes. Also wieder, ich bin ja auch nicht mal Krimi-Fan. So, ne? Ich bin einfach so, ich gucke mir Filme, versuche mir ein bisschen unabhängig vom Genre anzuschauen. Und wenn man sich anschaut, wie oft es immer noch verfilmt wurde. Allein vor so Ende Februar gab es ein Magenta-Format namens Holmes and Daughter, wo
ich war auch ganz überrascht, als du vorhin gesagt hast, es gab jetzt gerade schon eine andere Holmes-Serie. Worum ging es da? Das habe ich völlig nicht mitbekommen.
Die Tochter einer indigenen Frau aus den USA nach England fährt, also nach London fährt und sich als Sherlock Holmes Tochter vorstellt.
Okay.
Und das Ganze ist dann auch, geht wieder in eine Verschwörungstheorie rein mit einer großen weltumspinnenden Geschichte, die irgendwie mit der Sklaverei in den USA und dem Ausrotten der indigenen Urbevölkerung zu tun hat und so weiter und dann Kreise zieht in den anbahnenden Ersten Weltkrieg und was weiß ich, was da noch alles passiert, so in die anbahnenden Kriege des 20. Jahrhunderts zieht. Und das war auch so ein relativ großes Ding, relativ aufwendig formuliert, produziert, ist jetzt halt irgendwie 6 Wochen her. Ende des Jahres kommt wahrscheinlich in der ARD ein Format, das nennt sich The Death of Sherlock Holmes, wo dann sein Tod beschrieben wird. Es ist ein dritter Teil von der Guy Ritchie-Reihe in Planung, also zumindest wird es gemurmelt.
Von den Filmen, ne?
Genau, Enola Holmes mit Millie Bobby Brown kriegt
genau. Das hatte ich mitbekommen.
Der Typ ist, also Sherlock Holmes ist dauerhaft irgendwie in der Mache und das ist wirklich erstaunlich und ich finde, dass Guy Ritchie dem hier schon was hinzufügt, also einfach durch die Art und Weise, wie er es inszeniert, weil er ja auch damals mit den Sherlock Holmes Stoffen mit Robert Downey Jr. sehr, sehr großen Erfolg hatte.
Die, ich habe sie nicht gesehen, die gelten, also die wurden ja auch deswegen kritisiert, weil es eher Action- und Buddy-Movie-Genre war und ich glaube, die Traditionalisten von Sherlock Holmes, die wollen halt eher so dieses Genialische sehen und diese, ja, so eher ernsthafter Krimi. Und ich glaube ja, am meisten Eindruck in den letzten 20, 25 Jahren hat ja wahrscheinlich diese BBC-Serie gemacht mit Benedict Cumberbatch, von denen ich auch ein paar Folgen gesehen habe, die wirklich ja sehr, sehr clever ausgedacht und inszeniert waren, wo es ja immer noch bis heute heißt, ist nie offiziell abgeschlossen, aber es kam schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren kein neuer Film mehr. Also das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand die manchmal ein bisschen stressig, auch weil dieser Cumberbatch-Charakter ja sehr, war ja so ein Soziopath, so ein bisschen anstrengend und unsympathisch war, aber die waren schon gut gemacht, muss ich sagen.
Die aber auch eine neue Facette eröffnet haben in seiner Zeit. Ne? Also so, du hast es soziopathisch genannt, der hat ja fast was Autistisches in dieser Serie, also ist sehr in seinem eigenen Denkkosmos gefangen.
Moment, die spielten aber auch in der Jetztzeit, ne?
Die spielen, genau.
Die haben doch der Cumberbatch Holmes, der agierte doch in der Jetztzeit.
Ja, die haben Handys. Genau. So. Und das ist, also es ist halt der Versuch, dem immer wieder etwas Neues abzuringen, ist natürlich eigentlich immer ein Affront für Puristinnen oder Leute, die es traditionell betrachten, aber man muss dabei auch berücksichtigen, dass von Anfang an, seit die ersten Stoffe verfilmt worden sind, also es ist halt, der erste ist von 1921, glaube ich, damals noch schwarz-weiß und Stummfilm.
Ja.
Und das war kurz nachdem Arthur Conan Doyle seine letzte von 54 Kurzgeschichten darüber geschrieben hatte. Das war Anfang des Jahrhunderts. Das heißt, die sind so Original und Verfilmung lagen da schon sehr nah beieinander. Und es waren aber ja nur 4 Romane.
Mhm.
Und aus diesen 4 Romanen und 54 Kurzgeschichten haben sich Leute immer wieder bedient. Aber selbst die frühen Verfilmungen, so die bekannteste 1939 mit Basil Rathbone, der 14 Filme gedreht hat, selbst da war schon die Hälfte, basierte nicht auf Stoffen, auf literarischen Stoffen, sondern waren halt frei erfunden und sowas. Und das war immer so. Der hat immer den Anlass geboten, sich halt darauf auszuwalzen.
Also auf jeden Fall war Holmes eine Projektionsfläche. Also es gibt, es gibt noch diese Hund von Baskerville 59 mit Peter Cushing. Dann sogar Billy Wilder hat sich dem Stoff mal gewidmet, 1970 mit dem Film Das Privatleben des Sherlock Holmes, den habe ich auch sicherlich mal gesehen mit Robert Stevens und dann hat sogar mal Ian McKellen, also Gandalf, der hat mal den alten, so ein Altersporträt von Sherlock Holmes 2015 gespielt in dem Film.
Wo er Mr.
Holmes.
Also wo er zumindest so Gedächtnisverlust hat.
Ja.
Es gibt alles. Er ist Zombiejäger, er war im Manga, er war schon Hund, er war schon Katze, er war schon Pornostar. Also es gibt alles mit dem und das ist, was du sagst.
Er war kokainsüchtig mal in einem.
Ja, das ist aber, glaube ich, das wurde angeblich sogar in einem angedeutet, dass er, damals war es wahrscheinlich nicht Kokain, sondern laut Barnum oder sowas, aber dass er womöglich ein Drogenproblem haben könnte, ja, ist keine ganz neue Erfindung. Egal, ich finde, Guy Ritchie macht Guy Ritchie-Sachen hier. Und er arbeitet viel so mit Shutter-Technik-Schnitten, also es ist viel Bewegung in der Bildsprache drin. Die beiden Darsteller, der Hero Fiennes Tiffin, witzigerweise der Neffe
von Joseph Fiennes.
Von Joseph, ja, Fiennes, der hier auch eine Rolle hat. Spielt den Vater so. Spielt Colin Firth mit, Natasha McElhone spielt seine Mutter, die in der Psychiatrie sitzt. Das Ganze hat immer so kleine Backflashes in die Kindheit, wo er halt irgendwie so ein Trauma mit sich herumträgt, was mit seiner verschwundenen Schwester zu tun hat, irgendwas der Sherlock Holmes und sowas. Das ist relativ breit aufgestellt und dadurch auch nicht immer nur drollig oder immer nur Eye Candy und immer nur irgendwie darauf ausgerichtet, dass die nächste Szene noch ein bisschen mehr ballert als die davor, aber es geht einfach sehr viel um Visualität hier und,
ja,
das und auch um Ausstattungskino.
Das ist unfassbar, also um jetzt mal was Positives zu sagen, diese Serie ist unfassbar gut ausgestattet.
Unglaublich, ne? Gut, ja.
Also wir, diese Holmes, also das ist ja jetzt historisch inszeniert, die Holmes-Geschichten, also jetzt von Arthur Conan Doyle spielen zwischen 1880 und 1914, das ist sozusagen das spätviktorianische England und dann noch so ein bisschen King Edward. Also das ist so die Zeiten des dichten Nebels, London Fog, Gaslicht und auch so die Entstehung der modernen Kriminalistik. Aber wenn ich mir alleine anschaue, wie viele unterschiedliche Schauplätze diese Serie hat, Straßenzüge mit, keine Ahnung, Ochsenkarren und in London und was weiß ich und auf irgendwelchen Landsitzen, überall Extras, also Statisten, die angekleidet sind, die jetzt nicht unbedingt aussehen wie animiert oder so. Also ich glaube, die muss richtig was gekostet haben, die Serie.
Das glaube ich auch. Also ich weiß natürlich immer nicht, wie viel jetzt irgendwie am Greenscreen entstanden ist und wie viel damit mittlerweile KI generiert wird und ja, sowas. Ne? Das werden die schon im Rahmen dessen, was möglich ist und was nicht auffällt, intensiv ausgewalzt haben.
Aber sie sieht trotzdem, selbst wenn sie das gemacht haben, man fühlt sich wirklich in diese Zeit,
ja,
reinversetzt. Also ja, es sieht jetzt nicht so aus, als hätten sie irgendwo gespart. Und das hat mir fast ein bisschen wehgetan, weil ich hätte diesem sehr gut und sehr auch jetzt filmtechnisch sehr gut inszenierten Serie einfach eine bessere Geschichte gewünscht.
Ja.
Ich fand die wirklich sehr generisch in dem Sinne, dass ich dachte, ach komm, ja, so und jetzt passiert das, und jetzt gibt es die Verschwörung. Ich habe so ein bisschen gegähnt, weil ich immer dachte, das hast du doch so oder so ähnlich schon tausendmal gesehen. Und das ging mir bei Gentleman, was, wo man sagen würde, jetzt eine Gangsterserie, hast du so oder so diese Typen auch alle schon mal gesehen, fand ich tausendmal origineller von Guy Ritchie.
Ja. Ist halt eine Coming-of-Age-Geschichte, ne? Also er transponiert sozusagen die Gen Z von heute auf die Gen Post-World War One so und lässt die deren Issues durcharbeiten. Also so, die haben ja viel mit dem mit der Unterschätzung der älteren Generation zu tun, obwohl sie diejenigen sind, die das irgendwie am Ende ja alles reißen müssen und so.
Ja.
Das ist so, ich glaube, den Ansatz hatte er dabei. Er wollte zwingend was mit jungen Menschen machen und hat da zwei junge Menschen genommen, die ganz interessant miteinander interagieren, sowas.
Ja.
Obwohl das da viel, es ist immer viel Behauptung dabei bei solchen Geschichten so.
Und klar, es ist auch wieder ein Buddy-Ding.
Ne?
Es sind halt zwei junge Typen, das gibt so, die ziehen sich gegenseitig auf, die hauen sich auch mal, die haben Wortduelle oder schlüpfen in Rollen vor Dritten, weil sie da irgendwie eine Nummernrevue abziehen. Also die beiden jungen Schauspieler, die kriegen schon auch was zu tun. Da.
Kriegen was zu tun. Ich finde, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie, wenn es so eine Art Ranking gäbe, auch nur ansatzweise an die Cumberbatch-Nummer rankommt, weil die wirklich richtig Maßstäbe gesetzt hat in vielerlei Hinsicht, auch von der Charakterzeichnung her. Und weil Cumberbatch bis zu dem Zeitpunkt zwar schon sehr, sehr angesehener Theaterschauspieler war und wenn es sowas gibt in England wie Theaterschauspieler des Jahres, war das garantiert. Aber es hat halt auch einfach Cumberbatch als Weltstar geboren, diese Serie. Sowas,
absolut,
ne? Und das macht das macht sie ein bisschen schwer vergleichbar. Es wäre auch ungerecht, das miteinander zu vergleichen, weil das zwei völlig verschiedene Ansätze sind. Ich finde, die hat ihre Bedeutung und man kann die wirklich einfach sich reinziehen, also buchstäblich reinziehen, wie eine Line Cooks.
Ja, und dann wahrscheinlich wirst du ständig die Aufforderung sehen, zur werbefreien Version wechseln bei Amazon, weil ich habe es jetzt nicht in der Preview gesehen, sondern schon in der fertigen und wenn man nicht, das ist ja unfassbar nervig.
Ja, bei ist viel Amazon,
man kann, ja, das wird ja ständig unterbrochen. Also wenn du so eine Serienfolge 45 Minuten siehst, kommt ja viermal oder fünfmal unvermittelt Werbung, so wie früher im Privatfernsehen. Und dann kommt immer die Einblendung zur werbefreien Version wechseln. Da musst du dann halt nochmal 4 € oder so im Monat bezahlen, was ich nicht tun werde. Naja, also ich fand sie ein bisschen enttäuschend, die Serie, vom Storytelling. Und habe immer gedacht, auch diese Ausstattung hätte eine bessere Geschichte verdient, aber du bist ein bisschen gnädiger. Du
findest
eine gute Unterhaltungsserie.
Ja, gute Unterhaltung. Ich bin nicht vollumfänglich überzeugt davon. Das ist jetzt nicht, würde sie aus dem Sternesystem rausnehmen, wenn wir das machen wir eh gerade in letzter Zeit gar nicht mehr. Weil sie sich selbst sehr genug ist. So, das, aber ich finde die sehr unterhaltsam, die Serie.
Unterhaltsam ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort für unsere dritte Serie. Die heißt Rooster, sind 10 Folgen, so Comedy-Länge 30 bis 34 Minuten. Bei HBO Max ab 8. März geht es los mit 2 Folgen und dann wöchentlich jeweils nur noch eine. Das heißt, wenn ihr warten wollt, bis Rooster komplett vorliegt, müsstet ihr bis zum 10. Mai warten. Ja, das ist eine Serie von Bill Lawrence, den kennen wir von Ted Lasso, von Shrinking und von Scrubs, was ja jetzt auch irgendwie fortgesetzt wird nach einer längeren Pause, und Matt Tarsis, der hat auch bei Scrubs die Anfänger mitgemacht. Ja, und wir erleben so eine Komödienserie mit diesem typisch warmherzigen Dialoghumor, den man eben von Bill Lawrence kennt aus Ted Lasso, und erzählt wird von einer Figur namens Greg Russo, der wird gespielt von Steve Carell, also sozusagen dem amerikanischen Stromberg, weil der hat die Hauptrolle in The Office viele Jahre gespielt. Also er spielt diesen etwa 60-jährigen Erfolgsschriftsteller Greg Russo, der als Gastprofessor und Bestsellerautor so ein bisschen Schundliteratur an eine fiktive, noble US-Ostküsten-Universität namens Lutley kommt. Ich glaube, da soll er eigentlich nur so einen Vortrag halten, oder er will da seine leicht entfremdete Tochter Katie besuchen, die arbeitet da so als Juniorprofessorin, gespielt wird sie von der englischen Komikerin Charlie Clive, und ja, diese Katie steckt aber in so einer persönlichen Krise, weil ihr englischer Ehemann und auch Professor, da gespielt von Jamie Tart, Phil Dunster, der ist fremdgegangen und erwartet ein Kind mit einer seiner Studentinnen, gespielt von Lauren Tsai. Und dann könnte man vielleicht in diesem Ensemble noch als weitere Hauptfigur noch den Präsidenten der Uni erwähnen. Der wird von John McGinley gespielt, den kennt man auch als Scrubs. Ja, und wir erleben praktisch so eine Campus-Komödie. Also dieser Greg Russo bewegt sich halt so ein bisschen tapsig und tappt auch in das eine oder andere Fettnäpfchen der Political Correctness, und ja, es ist eine Vater-Tochter-Geschichte und eine Midlife-Crisis-Geschichte. Der Typ ist getrennt von seiner Frau, die tritt dann auch noch später auf. Und ja, was sollen wir sonst noch über Rooster erzählen? Habe ich noch was vergessen, Jan?
Nee, du hast alles was drin vorkommt, hast du gesagt. Ich finde ja interessant an dieser Serie ist, dass sie, wenn du sie also gerade die erste Folge siehst, hast du das Gefühl, es ist die nächste Serie, die sich mit diesem leichten Miserable Guys so um die 60 befasst, die so mit ihrer, so zwischen toxischer Männlichkeit und dem Versuch, alles richtig zu machen, immer am Scheitern sind. Das ist so eine Awkwardness. Ich weiß, ich habe auch in einem Text versucht, das Wort awkward zu übersetzen, geht nicht, weil es irgendwie 40 verschiedene Bedeutungen für gibt. Aber es ist alles immer so ein bisschen linkisch und unbeholfen und nicht so richtig wissen, wohin mit sich und so weiter. Und da hat man am Anfang das Gefühl, das erinnert dann so ein bisschen an sowas wie Lucky Hank mit Bob Odenkirk, hatten wir hier auch besprochen.
Stimmt, ja, ja.
Auch im akademischen Zusammenhang. Also
der hat
einfach
auch
so
einen Professor gespielt, so einen alternden. Ja.
Genau, und der aber auch nicht mehr so die Relevanz hat von früher, ist auch eher in so einer drittklassigen Uni, also dieses Ludlow ist jetzt auch nicht gerade erstklassig und so. Und das ist so, man hat am Anfang das Gefühl, okay, jetzt kriegen Männer hier wieder ordentlich aufs Mett. So, es geht einem, im Grunde geht es darum, so in der postheroischen Gesellschaft zu gucken, was machen die alten Heroes. Und das ist aber gar nicht so. Also ich finde auch gerade der Steve Carell Der spielt seinen Rooster, wie seine Romanfigur heißt, wie er aber auch genannt wird. Und Rooster ist das englische Wort für Hahn oder sogar Gockel, noch eine Stufe drauf.
So ein Macho-Held, ne?
Ja, genau. Und das ist auch seine Romanfigur ist auch mega peinlich. Und er wird auch gleich ganz am Anfang in der dritten Szene oder sowas, wo er seine Vorlesung an der Uni hält, liest er halt aus seinem Roman vor. Und die erste Frage, die ihm gestellt wird, heißt halt, Mr. Russo, warum hassen Sie Frauen? Mhm. Und dann merkst du gleich, so wie er sich versucht da so rauszuwinden, sowas, dass er natürlich, ich hasse die nicht, aber und so. Und man hat die ganze Zeit das Gefühl, so, oh weia, das wird jetzt ein Fremdscham-Ding wie damals The Office oder Stromberg oder sowas. Aber das schafft der Bill Lawrence gemeinsam mit Steve Carell sehr, sehr gut, dass es nicht passiert, weil ich finde, dass alle Leute, die hier als Knalltüten skizziert werden, sind es gar nicht, sondern die sind einfach Opfer ihrer inneren Zerrüttung im Kampf damit, was sie dürfen und was sie wollen, was sie müssen, was halt gut ist für sich, was gut ist für andere und sowas. Und wenn schon überhaupt eine Knalltüte größer ist als er, dann ist das eben dieser John McGinley, der irgendwie, also der Direktor, der ständig nackt über den Campus läuft und mit allen Leuten immer in der Campus-Sauna sitzt und irgendwie Probleme bespricht und so weiter. Und der ist wirklich richtig peinlich. Alle anderen sind eher so strugglend. Und insbesondere seine Tochter, die von Charlie Clive gespielt wird, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aus Pure kennen, dieser Serie, wo mit dieser sexuell irgendwie fantasieüberladenen Frau in Irland, die immer, wenn sie Menschen sieht, vor ihrem geistigen Auge sieht, wie sie am Vögeln sind.
Ich glaube, diese Serie haben wir hier nicht besprochen.
Haben wir nicht besprochen?
Nee, also, weil ich fand die super, diese Charlie Clive. Mhm. Und ich habe ein bisschen, ich kannte sie nicht, ich glaube, sie ist so 33 oder so, ist eine Engländerin, ja, die aber auch, glaube ich, so einen Teil amerikanischen Background hat. Und die ist wohl mal bekannt geworden, weil sie ja als junge Frau hatte sie einen Hirntumor. Und sie ist, hat dazu ein Comedy-Programm geschrieben. Mhm. Also sie kommt so aus der Stand-Up-Szene. Mhm. Ich finde die super. Weil du eben gerade gesagt hast, man glaubt, diverse Knalltüten kennenzulernen. Mhm. Und das ist ja dieser typische Humor von Bill Lawrence, den man eben auch aus Ted Lasso kennt. Ted Lasso selbst ist ja das beste Beispiel. Man denkt am Anfang, das ist ein Abziehbildchen, das ist eine Knalltüte. Mhm. Und dann werden aber im Laufe der Erzählung immer mehr Facetten dieser Persönlichkeiten und auch widersprüchliche Facetten freigelegt. Es bleibt aber trotzdem in der Sprache der Komödie.
Ja, immer.
Aber, also auch einer sehr humanistischen Komödie, weil was ich so angenehm finde an Bill Lawrence ist, dass er mag seine Figuren, selbst die haben alle ihre Defizite, die sind alle auch bescheuert ein bisschen und machen auch schlechte Sachen und so, aber letztendlich ist das Comedy, die Menschen liebt, sag ich jetzt mal.
Und sie nicht bloßstellt, das genau. Ist ganz wichtig, dass er seine Figur nie bloßstellt, sondern wenn die irgendwie was Albernes machen, kannst du hundertprozentig damit rechnen, dass der Nächstbeste das noch alberner macht und das dann aber irgendwann jemand vorbeikommt und die ganze Situation auflöst. Mhm. Und was wirklich, wirklich herausragend ist und ich glaube auch amerikanische Comedy von jeder anderen Comedy weltweit unterscheidet, ist das Timing. Die haben halt die Leute, die in diesem amerikanischen Stand-Up-Kosmos geschult sind, das sind viele von denen, die wissen einfach ganz genau, wann sie die Stimme zu senken und zu heben haben und die wissen ganz genau, wann sie irgendetwas mit ihrer Mimik machen würden, bevor es ins Lächerliche abkippt und sowas. Und das schafft besonders dieser Steve Carell, der ist auch im wirklichen Leben, ist er so um die 60 oder sowas.
Genau, ja.
Sieht aber auch einfach spitze aus, ne? Also es ist so, der hat geiles Haar, der hat wenig Falten, der sieht halt irgendwie eher aus wie Mitte 40 so. Und der darf dabei auch sogar Love Interest von der Jüngeren sein und so. Und ist da auch ein bisschen awkward dabei und weiß nicht so richtig, wohin mit sich. Und ein One-Night-Stand mit einer wunderschönen Frau, die irgendwie jünger ist als er und klug und belesen und lustig ist und sowas ab. Und das ist alles aber... Es ist in sich geschlossen. Ich finde, die Figuren und ihre Interaktionen sind in sich geschlossen. Und ich finde, ein ganz kleiner Aspekt an dieser Geschichte, wo man merkt, dass der Lawrence seine Figur ernst nimmt und dass der Steve Carell seine Figur aber auch ernst nehmen darf, ist, wo der sitzt irgendwie morgens in seinem Büro, sein Direktor kommt rein und sagt wieder irgendwas mega Peinliches. Und er hat ein Buch von Zadie Smith in der Hand. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, White Teeth, das ist so ein antikolonialistisches, ja. So ein Weltbestseller. Und das spielt aber gar keine Rolle, sondern er liest so ein Buch und dann legt das weg und du musst halt auch schon, musst also Glück gehabt haben, dass du es eingefangen hast mit deinen Augen, das ist mir halt widerfahren. Es hat aber keine Bedeutung, aber es grundiert ihn als jemand, der überhaupt nicht so shallow ist, wie man denkt. Der ist tiefgründig, der denkt nach und sowas.
Ja, also er hat ja praktisch auch diesen Konflikt, dass er sagt auch irgendwann, er war selbst nie auf der Uni, also er ist praktisch so zum Bestseller-Autor einfach so geworden und jetzt ist er praktisch in diesem akademischen Umfeld und er hat natürlich auch mit seinen eigenen Selbstzweifeln zu tun, nach dem Motto, bin ich vielleicht auch dümmer als alle anderen hier und so weiter. Das sind auch, also nicht nur das Altern in Würde ist hier ein Thema, sondern eben auch das, habe ich diesen Erfolg, den ich hier, den ich habe mit den Bestsellern überhaupt verdient.
Imposter-Syndrom, immer wichtig.
Genau. Und ich finde auch diesen Schauplatz ganz interessant, also für so eine Komödienserie diesen Schauplatz Campus, weil das ist jetzt gerade auch Campus Wissenschaft jetzt unter Trump auch nochmal gerade interessanter Ort, um eine Serie spielen zu lassen, also Ort des Wissens, Forschens, der Rationalität, aber auch der Liberalität und Freiheit. Auf der anderen Seite wird auch viel von dieser Political Correctness, die dann da herrscht, immer so in vielen Gags aufs Korn genommen, also der Rooster, der tappt eben auch immer in so Fallen, wird ständig, sagt er irgendwas Falsches in seinem Seminar.
Aber nicht richtig krass. Ich finde, er sagt nie richtig krasse Sachen.
Nee, aber das sind ja auch so, das sind ja auch so Sachen, wo man dann denkt so, ach Mann, jetzt haben sie ihn schon wieder am Wickel, weil er da irgendwie was Falsches gesagt hat und so, ne? Also es wird schon auch so ganz interessant verhandelt irgendwie in der Serie, ne?
Ich habe die geliebt.
Ich fand sie auch richtig gut.
Ich habe auch am Anfang, wie gesagt, die erste Folge dachte ich, okay, ist nichts Neues, so ein bisschen rumhacken auf Boomer-Generation männlich, so kann man machen, bin ich immer dabei, so bin ich eigentlich das perfekte Abnahmepublikum. Aber ist ein bisschen wohlfeil, aber diese Serie hat sehr viel mehr zu bieten und das finde ich.
Ja, und das ist typisch Bill Lawrence, weil er halt, das sind so Settings, die glaubst du zu kennen, das ist jetzt von der Machart, ist das nichts Besonderes, aber er kann Charaktere, er kann im komödiantischen Spektrum Charaktere ausfalten, entwickeln, es sind gute Dialoge, und man gewinnt die Leute einfach lieb und wir haben jetzt 6 von 10 Folgen gesehen, also 4 Folgen haben wir selbst noch nicht gesehen. Also fand das auch eine richtig gute Serie, hat mir auch noch ein bisschen besser gefallen als die Shrinking-Serie. Ich weiß nicht, bist du bei Shrinking dran geblieben? Da gibt es ja jetzt schon 4 Staffeln.
Ich fand die ganz okay, so da war ich.
Mit Jason Segel und genau. Also die hat mich noch ein bisschen mehr angesprochen fast und man kann vielleicht noch erwähnen, dass Michael Stipe von R.E.M. den Titelsong singt und auch ansonsten da ab und zu mit Musik vertreten ist. Ist eine richtige Empfehlung von uns.
Totale Empfehlung. Also wenn wir im Sternebereich wäre das wirklich nah an der 5, so, weil ich das wirklich, ich habe das wirklich gefühlt, diese Serie.
Und das ist eine Wohlfühlserie, wie das meiste von Bill Lawrence.
Aber mit Nachdenklichkeit. Also genau. So, wirklich toll.
Ja, ich habe am Anfang in der Anmoderation gesagt, für die Serie, zu der wir jetzt kommen, müssen wir wahrscheinlich einen Genrenamen noch neu erfinden. Ich finde so ein bisschen, das ist die merkwürdigste Serie, trotz Kacken an der Havel, über die wir heute sprechen. Bin sehr gespannt, was du sagst zu DTF St. Louis. Das ist eine Miniserie, ich nehme mal an, abgeschlossen. 7 Folgen auf HBO Max, lange Dinger, so 50 bis 60 Minuten. Seit 2. März zu sehen im Wochenrhythmus und wer auf das Finale warten möchte, muss bis zum 13. April warten. Die Serie ist sehr prominent. Man kann sagen, es ist ein 3-Personen-Stück, auch wenn es noch prominente Nebenrollen gibt, kommen wir gleich zu. Die 3 Hauptrollen sind mit Jason Bateman, David Harbour und Linda Cardellini ziemlich prominent besetzt. DTF St. Louis erzählt nämlich die Geschichte eines Liebesdreiecks zwischen 3 Menschen. In der, da sind wir wieder beim Thema, in der Midlife-Crisis. Wir lernen 2 erwachsene Männer, so in den 50ern kennen, die beide beim Fernsehen im St. Louis arbeiten. Jason Bateman spielt Clark, der hat eine Frau und 2 Töchter, ist so ein kleiner lokaler Star, weil er in diesem Fernsehsender das Wetter moderiert und der führt so ein gut bürgerliches Leben im Gegensatz zu Floyd, gespielt von David Harbour, der arbeitet eben auch da bei der Wettershow als Gebärdendolmetscher. Der hat mit seiner Frau Carol, gespielt von besagter Linda Cardellini, einen halbwüchsigen Stiefsohn und diese Familie, die krebst so knapp am unteren Rand der Mittelschicht herum, also die können ihre Rechnungen nicht bezahlen, haben immer irgendwelche Probleme. Dafür ist dieser Floyd aber irgendwie so ein richtiger Herzensmensch, also jemand, der sehr offen und sympathisch auch mit seinen ganzen Defiziten gezeigt wird, während dieser Craig, der ist auch jetzt nicht unnett, aber der ist so ein bisschen cleverer, berechnender im Leben. Und jetzt schlägt dieser Clark Floyd, die haben sich halt schnell angefreundet, als sie so eine Wettergeschichte zusammen gemacht haben, in so einem Zyklon oder was auch immer, der schlägt dem Floyd bei einer Grillparty vor, sich gemeinsam bei einer App, bei einer Sex-App oder Dating-App anzumelden, um den ja etwas langweiligen Midlife-Crisis-Alltag etwas aufzupeppen.
Ja, explizit für verheiratete Männer, also genau, für verheiratete also
Seitensprung.
Menschen. Ja, so ein Seitensprungportal.
Geschichte, genau. Ja, und dann ergibt sich eine Serie, die auch mit einem Kriminalfall zu tun hat, der dann sehr viel in Rückblenden untersucht wird. Und vielleicht erwähnen wir noch zwei weitere Charaktere. Dieser Kriminalfall wird von einer jungen schwarzen Polizistin namens Jody, gespielt von Joyce Sundy, und einem sehr alten Polizisten, einem alten Haudegen, Donahue Homer, gespielt vom mittlerweile 78-jährigen Charakterdarsteller Richard Jenkins, wo ich gleich gedacht habe, also wir kennen Richard Jenkins natürlich zum Beispiel als Totenvater in Six Feet Under, ganz ja. Toller Schauspieler, wo ich dachte, oh, der hätte aber eigentlich schon in Rente sein müssen.
Der ist nicht unterzukriegen, ne?
Der ist nicht unterzukriegen.
Ich hatte das Gefühl, ja. Der war auch schon in Six Feet Under, das war ja auch
schon.
Er war
schon damals schon alt,
ja. Der war da schon alt, der ist genau. Nicht unterzukriegen. Mega, mega genau. Präsent.
Ja, Jan, steigen wir mal so ein. Wie war dein erster Eindruck, nachdem du, keine Ahnung, eine Folge von DTF St. Louis gesehen hattest?
Oder ich kann mich nicht mehr genau an meinen allerersten Eindruck erinnern, aber ich bin sehr schnell reingekommen in die Serie. Es hat nicht lange gedauert. Ich fand ich finde einfach beide Hauptdarsteller machen das ganz toll. Ich mag auch den wir kennen ihn ja aus Stranger Things vor allem. Also da
der
ist
Sheriff,
er,
ja.
Der
David
Sheriff,
Harbour.
Ja, da ist er bekannt geworden. Es ist ein sehr, wie soll man sagen, uneitler Schauspieler, der sich auch mit seiner, also der tanzt irgendwie, es gibt so eine Szene, wo er mit seinem Sohn, mit seinem Stiefsohn so ein Bonding-Tanz in so einer Gruppentherapie machen soll.
Hip-Hop-Kurs oder sowas. Ne?
Ja, das
oder
ist so ein Hip-Hop-Kurs, aber da geht es halt darum, dass er mit dem soll er halt ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann soll er ihm irgendwie, während sein Sohn sich an seine Brust lehnt, ein Gedicht vorlesen oder einen Brief vorlesen. Das ist alles, also auch schon wieder sehr, sehr awkward. So, es ist halt alles so, man fremdschämt sich so ein bisschen aus diesen Situationen raus. Der hat einen riesigen Bauch, dieser Mann um die, weiß ich nicht, so über 50, so würde ich mal sagen. Und er trägt ihn auch ständig irgendwie zur Markte. Also hält ihn ständig ins Bild. Und das ist einfach so, sehr vieles an dieser Serie ist sehr, sehr intim. Und das ist, glaube ich, auch diese Intimität ist auch das, was mich sofort überrascht hat daran. Auch diese Beziehung dieser beiden Männer zueinander, die nimmt so eine, das ist total platonisch, hat aber eine Intimität, die sehr, 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 sehr nah schon ans Körperliche grenzt. Sowas. Ja. Und das ist absolut ungewöhnlich für diese Generation, ist aber auch immer noch absolut ungewöhnlich für praktisch alle Männer. Generation, dass sich Männer so nahe kommen.
Es ist so eine liebevolle Freundschaft, die sich zwischen diesen beiden Männern entwickelt. Und ich finde sowieso generell, also dass man steigt nicht so richtig dahinter, oder also es wird wirklich im Zeitlupentempo wird dieses Beziehungsmodell dieser drei Menschen begutachtet. Und du weißt eigentlich nie so ganz genau, wie die zueinander stehen.
Ja. Und du weißt es auch nach einer Weile erst, also es ereignet sich auch hier Cliffhanger, so Ende erster Folge, wo etwas passiert, was sehr, sehr großen Einfluss auf die ganze Geschichte hat und die wirklich in Stücke reißt erstmal in dem, was du vorher erlebt hast. Da können wir jetzt nichts drüber sagen, aber die Art und Weise, wie das gefilmt wird, ist halt vor allem interessant, weil die Kamera kriegt in die Figuren rein und kriegt gleichzeitig aber auch durch die Szenerien durch. Also man hat immer das Gefühl, dass die Kamera Gedanken und Gefühle quasi bebildert und nicht einfach nur abfilmt oder sowas, sondern dass es so eine organische Einheit mit sich bringt und dadurch fantastische Bildachsen hat. Also es gibt dann so eine Situation, wo die beiden halt irgendwie so eine Art Nachbarschaftsflohmarkt machen, sitzen irgendwie so hinter so oder stehen hinter so Tapeziertischen in ihrer Garage, die absolut symmetrisch wie bei Wes Anderson im Bild sind, und die Kamera hält ungefähr anderthalb Minuten drauf, wie die miteinander reden durch diese Wand, die beide Garagen trennt, so. und damit unglaublich viel zum Ausdruck bringt. Also nämlich gleichzeitig Gemeinsamkeit und Trennung und so weiter. Ich glaube, dass da sehr viel psychologisches Denken hinter den Bildkonstruktionen steckt und sowas. Und das macht diese Serie. Ich habe gedacht, sag mir, wenn das jetzt irgendwie, wenn das ketzerisch ist oder sowas, aber ich habe das Gefühl, von der Tonalität und der Bildsprache erinnert das fast ein bisschen an Severance.
Ja, ja.
Von der Intimität her erinnert es mich nicht daran, weil das ist das genaue Gegenteil von,
ja.
Von
Intimität. Also Severance hat ja auch so eine gewisse Kühle und Konstruiertheit. Ja. Also mit Severance würde ich es nicht vergleichen. Also die Serie ist ja von einem Mann namens Stephen Conrad. Der ist vor allem Drehbuchautor. Ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht. Er hat zum Beispiel diesen Ben Stiller-Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty geschrieben. Er hat bei Amazon so eine Agenten-Dramedy namens Patriot geschrieben.
Ja, das ist lustige Homeland.
Ah ja, hast du das mal gesehen?
Ich habe das, damals habe ich die erste.
Ich glaube, ich habe von Stephen Conrad bis auf den Mitty-Film, glaube ich, nichts gesehen.
Ja.
Es ist ein ganz komisches Genre, irgendwie zwischen Midlife-Crisis-Drama, Mystery-Krimi, sexuelle Farce. Es ist auch irgendwie so ein Porträt über sozialen Abstieg und Aufstieg. Es hat manchmal so was David Lynch-haftes fast, ja. Weil das so ein Horror im Alltag beschreibt, ist aber dann auch wieder so ein bisschen hier Ingmar Bergman-Szenen einer Ehe, ist auch Komödie teilweise. Und das ganz Besondere ist, alle Charaktere, also diese Hauptcharaktere, haben sich im Prinzip lieb, also haben eine Zuneigung füreinander und könnten trotzdem auch Mörder sein. Mhm. Irgendwie. Es ist
wie wir alle.
Es ist eine ganz interessante Serie und ich finde, ich bin mal ganz gespannt, ob die Serie irgendwie bei Preisen berücksichtigt. Also erstmal, ob sie überhaupt Aufmerksamkeit kriegt,
ja.
Weil es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ungewöhnliche Serie. Auf jeden Fall die ungewöhnlichste Serie, finde ich, die wir heute besprechen. Und ich finde, die Schauspieler, die drei Hauptdarsteller, hätten diese Preise auch verdient, weil diese Serie verstört, die Charaktere verstören und sie hinterlässt irgendwie so ein komisches, unangenehmes Gefühl, was so die Unergründlichkeit von Menschen betrifft.
Ja, vor allem, was auch die Unergründlichkeit von Mid-Agern, um die geht es ja vor allem betrifft. Also Leute, die schon Kinder haben, die so entweder erwachsen sind oder Richtung erwachsen gehen, die so an der Grenze zum Peak sind, so ein bisschen. Ja. Entweder manchmal sogar schon ein bisschen drüber hinaus und der Druck, mit dem die zu tun haben. Also das symbolisiert, glaube ich, auch die Art und Weise, wie das gefilmt ist. Die ganze Inszenierung soll diesen Druck, unter dem diese Menschen stehen, einerseits von ihrer Nachbarschaft. Das ist alles so ein bisschen Spießer-Suburbia in den USA. Also alles ist geleckt, die Gärten sind gemacht und so weiter, aber gleichzeitig, weil alles so gemacht ist, in der Nachbarschaft auch ist auch ständig so der Fokus auf dich gerichtet. Genügst du den Ansprüchen, die an dich gestellt werden.
Das
und so
ist
weiter.
Auch spielt auch nicht in St. Louis selbst, sondern in so einem Vorort.
Ja, genau. Fürchterlich.
Genau. Suburbia.
Also für Leute, die aus so einer rougheren Stadt kommen wie wir, so ist es ganz fürchterlich, sich das vorzustellen, da zu leben. So, wo man immer gemessen wird an dem, was man für die Gesellschaft leistet. Und die müssen dann auch immer so ganz viel Charity machen, damit halt alles irgendwie funktioniert und sowas in ihrem Ansehen. Und das ist halt, dieser Druck muss unerträglich sein. Und gleichzeitig ist es natürlich ein totales Wohlstandsproblem, überhaupt so einen Druck haben zu dürfen. So, und das macht der Stephen Conrad verglichen damit, was er sonst so gemacht hat, macht er das sehr, sehr feinfühlig und cineastisch hochwertig.
Ja, es ist, wir haben jetzt 4 von 7 Folgen gesehen, also mehr haben wir nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie diese Serie weitergeht. Ich würde gerne zum Abschluss eine Kritik aus Spiegel Online vorlesen zu der Serie von Oliver Käver, der das, finde ich, super auf den Punkt bringt. Erzählt wird von dem versteckten, eigenartigen Reichtum im Leben von Menschen, deren Existenz in den ewig gleichen Einfamilienhäusern auf den ersten Blick uniform erscheint. Conrad öffnet einen zarten, fast zärtlichen Blick auf Figuren, deren Verhalten immer rätselhafter wirkt, je mehr man über sie erfährt. Dass er sie dabei nie verurteilt, sondern ihre Widersprüchlichkeit und ihre merkwürdigen Gelüste feiert, macht DTF St. Louis zu einer mitreißend komplexen Charakterstudie.
Ja, sehr, sehr klug, auf jeden
Gut
Fall.
Gut ausgedrückt. Ne?
Ja.
Ja, kommen wir zu, muss natürlich sein,
einmal muss es sein.
Pro Finde Folge auch eine noch, ne? Genau, habe ich vorher vermieden. wir kommen zu Lord of the Flies, in Deutschland auch bekannt unter dem Namen Herr der Fliegen, ist mal wieder dieser Literaturklassiker von William Golding, 1954 erschienen, mal wieder neu verfilmt worden von der BBC, zu sehen bei uns bei Sky, 4 Folgen à 60 Minuten, komplett seit dem 24. Februar. Ja, was sollte man Menschen, die unter einem Stein gelebt haben in den letzten 40, 50 Jahren, keine Ahnung, über Lord of the Flies sagen, lieber Jan?
80 Jahren, würde ich sagen, 70, ja. 80 Jahren oder sowas. Ja, genau. Ein Flugzeug stürzt über einer einsamen Tropeninsel ab und es gibt ungefähr so zwei, das variiert, glaube ich, so je nach Adaption, so zwischen 2 und 3 Dutzend Jungs zwischen, ich würde mal sagen, sowas wie
6 und 12.
6 und 12 war das? Okay.
Heißt das, ja.
Ja, okay, das war mir jetzt gar nicht bewusst, dass es genau diese Spanne ist, also zwischen 6 und 12 Jahren, und die müssen halt klarkommen auf dieser Insel, wo es zwar keine wilden Tiere gibt, also nichts, keine gefährlichen Tiere, aber es zeigt sich sehr schnell, dass der Mensch des Menschen schlimmster Wolf ist, und deswegen spielt diese Geschichte von William Golding so den Überlebenskampf dieser Jungen als Überlebensgeschichte der unserer Zivilisation in Zeitraffer nach, im Grunde genommen. Also es entsteht sehr schnell so eine religiös legitimierte Klassengesellschaft, in der es ein einziges Hauen und Stechen gibt und ständigen Kampf um Macht und Privilegien und Vorherrschaft. Und das ist so ein patriarchales Coming-of-Age-Drama, das hier allerdings gar nicht so sehr durch die Geschichte brilliert. Das ist auch alles, was ich bislang darüber gelesen habe, sondern sehr stark über die Bildsprache und über die Kameraführung, über die Inszenierung und über die Art und Weise, wie wir als Zuschauer in diese Welt reinkriechen und uns teilweise auch so über den Boden bewegen, wenn wir uns, wenn wir diesen Charakteren folgen, wie sie versuchen halt irgendwie zu überleben und dabei so eine Art politisches, gesellschaftliches System aufzubauen. Mhm. Das ist die Geschichte. Die wird hier nicht anders erzählt als in den anderen Adaptionen auch. Das ist keine Geschichte, die besonders viel Anlass und Potenzial gibt, um da eine Coming-of-Age-Geschichte im Alter zu erzählen, also was machen die, weiß nicht, so wie bei Sherlock Holmes oder sowas, oder als Hunde oder Zombiejäger oder sowas, sondern die ist für sich sehr gesetzt. Und ja, deswegen ist es auch hier relativ konventionell von Jack Thorne gemacht, was die Geschichte betrifft.
Ja gut, die Geschichte kann er ja schlecht verändern.
Also ja, du kannst auch Sherlock Holmes-Geschichten verändern. Also,
ja, alles, klar. So. Also, sagen wir mal so, Lord of the Flies ist ja sozusagen der Mutterroman aller modernen Gesellschaftsdystopien, vor allem jener, die in denen von jungen Leuten berichtet wird. Also Filme wie The Hunger Games, Maze Runner, The Hundred, jetzt jünger etwas, Yellow Jackets, The Wild, das ist Herr der Fliegen mit Mädchen. Also so alle, so diese Erzählungen aus Kindern und Jugendlichen werden Monster. Also es geht ja praktisch darum, was passiert. Das ist ja wie so ein Laborexperiment, wenn du eine Gruppe Kinder oder Jugendliche ohne Aufsicht und ohne Gesellschaftssystem irgendwo aussetzt, was ergibt sich dann? Bei Herr der Fliegen bilden sich halt rivalisierende Fraktionen, es gibt diesen Machtkampf zwischen rationaler Ordnung und Gewalt, Verlust von Zivilisation, moralischer Verfall. Letztendlich geht es immer um die Frage, woher kommt das Böse? Und da war wohl dieser William Golding, der ja auch 1983 dann den Literaturnobelpreis bekommen hat, wohl ein gnadenloser Pessimist, weil der hat einfach gesagt, der Mensch ist schlecht, und wenn man den Menschen ohne Ordnung sich selbst überlässt, passiert so ein Desaster wie, ohne jetzt zu spoilern, in Lord of the Flies.
Naja, es ist nicht viel gespoilert zu sagen, dass selbst Kinder zum Mord befähigt werden in seinem misanthropischen Weltbild, sowas. Ja. Ne? Also es ist keine Geschichte, die großartig Hoffnung macht. Aber es ist trotzdem eine faszinierende Geschichte. Und es ist auch eine Geschichte, die, wenn sie so interessant in Szene gesetzt wird, wie von diesem Bill Thorne, der ja auch Adolescence schon die Bildsprache nochmals auf eine neue Stufe gestellt hat, dann kriegt die eine unbedingte Dringlichkeit. Also ich habe es noch nicht durchgeguckt, aber ich werde es durchgucken, weil ich so den Teil, den ich bislang gesehen habe, der nimmt einen wirklich ein.
Also die Serie sieht super aus. Also Jack Thorne, du hast es schon gesagt, ist der Autor, der mit Stephen Graham, dem Schauspieler, zusammen Adolescence gemacht hat. Ich kenne ihn auch schon ein bisschen länger von diesem Film und dieser Serienreihe This is England, so eine Coming-of-Age-Geschichte von so einer Gruppe Jugendlicher in den 80ern und frühen 90ern. Ganz, wer das nicht kennt, unbedingt mal anchecken. This is England, ein ganz großartiger TV-Meilenstein. Der Jack Thorne ist ja nur Autor, also nur in Anführungszeichen. Er hat es hier mit dem Regisseur Mark Manden, mit dem er schon öfter zusammengearbeitet hat, inszeniert. Und das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben das in Australien gedreht. Der schmale Grat, also Terrence Malick-Vibes, also so Natur, ganz hautnah, tropische Natur.
Die auch dann, spricht, die kommuniziert, ja, diese Natur.
Die Natur ist, nicht ist ein gleichwertiger Darsteller, ja, neben diesen Jungs, die natürlich sich diese Natur auch immer mehr annähern, die bemalen sich mit Erde und werden natürlich immer wilder irgendwie so. Also es sieht toll aus, die Serie. Es sind sehr tolle Naturbilder und der Mensch wird eben auch immer mehr zur Natur. Aber sie hat auch ein bisschen was Beklemmendes wegen dieser Verrohung und wegen dieser Entwicklung dieser Jungs. Oder wie hast du
das empfunden? Ja, also wegen der Hilflosigkeit, der Rationalität, die wir jetzt ja auch gerade in den USA und überall auf der Welt entdecken, sowas. Ne? Natürlich hat die Rationalität die besseren Argumente auf der Seite, aber dann kommt halt die Seite der Gewalt und tritt einfach mit Springerstiefeln drauf oder mit was für Stiefeln auch immer. Und dann hat sich das mit der Rationalität, das ist hier halt auch so. Hier sind halt vernunftbegabte Jungs dabei, die versuchen halt auf einer argumentativ-kommunikativen Ebene das Leben zu meistern. Und dann kommen aber diejenigen, die das Gegenteil wollen, die ihre Machtspiele spielen, und die haben keine Chance. Und das ist auch nicht gespoilert zu sagen, dass sie keine Chance haben, weil halt einfach Gewalt sehr, 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 sehr unmittelbar ist und unmittelbar wirkt. Und das ist schon deprimierend oder frustrierend, sich das anzuschauen. Aber gleichzeitig auch ein bisschen abstrahiert dadurch, dass es auf einer Tropeninsel spielt, die halt eine Umwelt zeigt, wie sie uns nicht ferner sein könnte, gerade wir hier in Nordeuropa und sowas. Ne? Das hilft einem so ein bisschen dabei, das dann am Ende doch noch als eine Fiktion oder als eine Inszenierung zu erkennen.
Es gibt ja so prototypische Charaktere in Lord of the Flies. Also es gibt diesen Ralph, das ist so ein bisschen der edle, faire, hübsche. Dann gibt es Piggy, das ist der kluge Außenseiter, dann gibt es Simon, den bisschen Träumer und Seher, und dann diesen Jack, das ist der brutale Anführer sozusagen, der so ein bisschen so den Faschismus etabliert. Mit diesen Prototypen haben, glaube ich, alle Verfilmungen gearbeitet. Das sind nun mal die Charaktere, die diese Erzählung braucht. Und ich glaube, es gab insgesamt zwei Verfilmungen, eine Schwarz-Weiß von 63 von Peter Brook. Es gilt als sehr werketreu mit Laiendarstellern. Da gab es nochmal eine US-Version von 1990, die sollen so ein bisschen mehr in Richtung Abenteuer gehen. Ja, wahrscheinlich.
Das sind die einzigen Verfilmungen?
Ja, das sind die einzigen Verfilmungen des Originalstoffes. Ja. Es kann sein, dass es noch Serien gab, aber das sind die einzigen Filme.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Doch, ich hab da gestern Abend ein bisschen recherchiert. Aber ich meine, ich habe ja nicht umsonst erwähnt, hier die ganzen Serien, Yellow Jackets, The Hundred, The Wild. Der Stoff an sich ist ja wahnsinnig populär und wird immer wieder aufgegriffen. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass Herr der Fliegen auch die bekannteste oder einflussreichste Mystery-Serie der Welt, Lost, sehr stark beeinflusst hat. Da stürzen ja Erwachsene sozusagen mit dem Flugzeug ab und müssen sich als Gruppe auf so einer tropischen Insel selbst zusammenfinden. Aber ganz viele Ideen von Lord of the Flies kommen in Lost, in dieser Fernsehserie, eben auch vor. Zum Beispiel, dass sich zwei Gruppen mit zwei Anführern bilden, wo von denen einer mehr der Demokratie anhängt und der andere mehr der Diktatur, und auch so ein Inselmonster, was dann irgendwie mit dem gespielt wird. Das kommt auch in Lost, kommt auch von Herr der Fliegen. Also es ist schon wahnsinnig einflussreich, der Stoff. Und wahrscheinlich hat sich BBC einfach gesagt, ja, ist mal wieder Zeit, das zu verfilmen. Und mit Jack Thorne haben sie natürlich einen brillanten TV-Macher jetzt dazu verpflichtet sozusagen.
Ja, und das ist nochmal, legitimiert es nochmal nachträglich. Also wenn es jetzt irgendwie die 24. Adaption gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, what? Aber die dritte, also wie gesagt, überrascht mich so, ohne dass ich das anzweifeln würde. Dann erst recht, also dann auch einfach erst recht jetzt mit den technischen Möglichkeiten des Jahres 2025, 2026 so, dann finde ich es gut, dass es die gibt, so, weil dann interessiert sie mich gleich noch ein bisschen mehr und dann werde ich aber trotzdem nochmal gucken, ob es bei YouTube irgendwie schon so frei verfügbar oder Arte oder sowas diese erste Schwarz-Weiß-Serie gibt und da mal reingucken.
Ja. Yeah. Also die muss wohl, ich weiß nicht, ich hab das Buch auch mal in der Oberstufe gelesen, ich weiß nicht, ob wir damals auch den Film von Peter Brook gesehen haben, kann ich mich dran erinnern, wahrscheinlich bin ich dann, wenn er lief, dann eingeschlafen zu den Laiendarstellern, aber die ist wohl, habe ich gelesen, sehr oft auch in Schulen gezeigt worden, weil das ist halt auch einfach so absolute Must-Read-Literatur in England sowieso, aber auch bei uns im
Ja, und betrifft die Betroffenen sozusagen, genau. Ne? Also so wie die Welle oder sowas, ne? Da geht es um die Kids, da geht es um Schüler und Schülerinnen.
Also hat die Serie hat in England, Guardian habe ich gelesen und anderen Medien super Kritiken bekommen, in Deutschland eigentlich auch, die lief auch zum Teil bei der Berlinale, also man muss sich so ein bisschen, ja, die zwei Folgen wurden bei der Berlinale gezeigt.
Ja, war nicht da.
Und man muss so ein bisschen auf diesen halt dystopischen Stoff Lust haben, ne? Es ist halt irgendwie nicht unbedingt angenehm, man leidet auch so ein bisschen, es wird auch oft wenig geredet, man sieht eben diese Jungen, die, also ich meine, die Hauptdarsteller sind wahrscheinlich alle so eher so im 12-Jahre-Bereich, wie die da durch den Dschungel kriechen und verwildern. Es gibt auch teilweise sehr brutale Szenen, also die wollen ja zum Beispiel ein Schwein erlegen und wie sie dann dieses Schwein erlegen, kleiner Spoiler, schaffen sie dann auch, ist wirklich eine sehr brutale Szene, also man sollte da auch ein bisschen sich drauf einstellen. Ist auf jeden Fall, wenn man auf den Stoff, wenn man sich ihn nochmal reinziehen will, auf jeden Fall eine gut gemachte Serie.
Ja.
Genau. Und läuft bei Sky, ne? Die kriegen ja nicht mehr so viel, seit es HBO Max gibt, können sie sich hier bei BBC bedienen.
Das ist BBC, ne? Ja, okay,
genau. Ja. Läuft hier
okay,
bei Sky.
Okay, also ich finde aber tatsächlich so von den fünf haben wir gar keinen, wir haben keine dabei, die wir richtig scheiße fanden. Das hatten wir, oder die einer von uns auch eine Scheiße gefunden hätte. Auch wenn du nicht alles so gut fandst.
Also ich glaube, wenn ich die Serien ranken würde, am Anfang, nach einer Folge, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ist ganz unten bei mir Kacken an der Havel. Aber die Serie ist so ein bisschen, ich habe sie so ein bisschen im Verlauf verstanden. Ich glaube, ich war tatsächlich am genervtesten vom Young Sherlock, weil ich finde, Guy Ritchie, der hat so eine wahnsinnige Streuung in seinem Guy Ritchie-Sein, was manchmal wahnsinnig toll und unterhaltsam und originell ist, wie in The Gentleman und manchmal so, wo man einfach denkt, ach Mensch, hättest du doch mit dem vielen Geld, was in der Ausstattung steckte, noch ein bisschen interessanter erzählt.
Ja. Ich meine doch, wir haben nichts in die Tonne getreten heute. Nee, im Grunde genommen. Das ist auch mal schön.
Genau. Ja, aber wir haben dieses Mal auch kein frei verfügbares Programm dabei gehabt. Alle Streamingdienste,
man gut, aber Netflix hat muss, ne? Haben alle, oder?
Ja, das ist
müsst ihr leider kacken gucken, Leute.
Genau. Gut, das war's für heute. Auch eine noch, der Streaming-Podcast kommt zurück am Freitag, dem 20. März. Um die nächste Folge und überhaupt alle unsere Folgen nicht zu verpassen, abonniert ihr am besten den Podcast, indem ihr ein Häkchen macht bei eurer Abspielstation, Spotify, Apple Podcast oder was auch immer. Dann werdet ihr automatisch informiert, wenn die neue Folge verfügbar ist. Und wir bitten euch wie immer, vielleicht, wer es immer noch nicht gemacht hat, jetzt einfach direkt nach Ende dieses Podcasts tun, kommentiert und bewertet uns bei eurer Abspielstation. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Je mehr Kommentare dort stehen, desto leichter werden neue Menschen auf unseren Podcast hingewiesen. Ansonsten erfahren die nämlich nie, dass es diesen ambitionierten Podcast über Filme, Serien, TV, Streaming überhaupt gibt. Wir freuen uns auch über Zuschriften unter fernsehpodcast@web.de und darüber, wenn ihr uns ganz analog im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt. Dann würde ich sagen, Jan, sind wir raus für heute.
Freuen uns über das Wetter.
Genau, freuen uns über den Frühling. Ein kleiner Wetterkommentar ist jetzt auch schon fast Standardrepertoire geworden hier zu unserer Abmoderation.
Es ist so schöner draußen, Leute.
So schön. Der Frühling wird heiß erwartet und ja, wir werden uns dann gleich mal jetzt heute Nachmittag oder morgen mal an die Sichtung neuer Serien oder Filme, Dokumentationen machen, über die wir dann am 20. März reden.
Wir haben wahrscheinlich nächstes Mal sogar wieder eine Doku dabei, glaube ich. Das wird auch Zeit. Ja, mit, sagen wir nicht.
Mit, du hast schon den Wort zum M geformt.
Fast, ja. Nee, nicht mit M.
Okay, alles gut. Macht's gut, ihr lieben Leute da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Auch eine noch, der Streaming-Podcast.